fortschrittlichsten Länder des Kontinentes. 1888 schon wird das staatliche Lehrerinnenseminar geschaffen und von da an steht den Frauen den Zugang zu Lehrberufen und damit auch die Integration in die soziale Aktivität des Landes als qualifizierte Angestellte offen. Heute sind 95% der Seminaristen und Seminaristinnen Frauen. Die Erziehung auf Primarschulstufe ist damit den Frauen zugeordnet worden. Diese Tatsache hat seine Gründe, nämlich wegen der Primarschule. Mit ihren 4 Arbeitsstunden können die Frauen weiterhin ihren doppelten Arbeitstag erbringen, also zusätzlich die Hausarbeiten erledigen. Wie gesagt, 95% des Lehrberufes sind Frauen, aber nur 3% zum Beispiel sind Ingenieurinnen. Dieses ist das krasseste Beispiel, denn in medizinischen Fakultäten sind doch immerhin beinahe die Hälfte der Studierenden Frauen. Diese Zahlen sind wichtig, um die Situation der Tupamaras zu verstehen, die in ihrer überwiegenden Mehrheit Studentinnen waren. Ihnen fiel der Zugang zu den neuen Ideen viel leichter als allen anderen Frauen, denn sie konnten die traditionellen Schemata der uruguayischen Gesellschaft als einzige begrenzt durchbrechen. Sie waren eine Elite einer Elite. Noch mehr als die Männer hatten sie sich von der Bevölkerung abzusetzen. Mehr mussten sie bürgerliche Vorurteile, in deren die Rolle der Frauen definiert wird, hinter sich lassen, um als Frauen Mitglieder der Tupamaras zu werden.
Tupamaros riefen Linke vor 20 Jahren an den Demos. Wer den Namen heute ausspricht, wird von jüngeren Linken gefragt. Tupamaros? Nie gehört. Wollen wir gut kämpfen, müssen wir viel wissen und lernen von den Erfahrungen von Menschen, die an anderen Orten für ihre Befreiung gekämpft haben und kämpfen. Sind wir dazu nicht fähig, treten wir immer nur an Ort und bleiben ohne Perspektive. Vor 20 Jahren, Landguerilla-Bewegungen waren in mehreren latein- und mittelamerikanischen Ländern gerade gescheitert, der Che in Bolivien getötet worden, blickten westeuropäische Linke nach Uruguay, einem Kleinstaat am Rio de la Plata, zwischen Brasilien und Argentinien. Dort kämpfte die nationale Befreiungsbewegung MLN Tupamaros als bewaffnete städtische Kraft, gestützt auf die Sympathie und tatkräftige Unterstützung zahlloser Menschen aus dem Volk. Diese Genossinnen und Genossen hatten den guevaristischen Fokus auf die Stadt übertragen und, so dachten viele von uns, damit ein Modell für den bewaffneten Kampf auch in den westeuropäischen Metropolen geschaffen. Die Auseinandersetzung mit diesem Modell blieb hier aber immer reichlich oberflächlich. Fragen nach der Übertragbarkeit des Modells, den besonderen lateinamerikanischen und uruguayischen Gründen für dessen Aufschwung, den vielleicht voluntaristischen und militärischen Inhalten im Konzept der Tupamaros wurden unter uns ebenso wenig erörtert wie beispielsweise die Beziehungen zwischen Frauen und Männern unter den Bedingungen der Legalität und Illegalität. Kein Wunder also, dass wir den Übergang zur offenen Militärdiktatur in Uruguay und die damit verbundene vernichtende Niederlage des MLN Tupamaros 1973 kaum mehr wahrnahmen. Ebenso wenig wie die Fortführung des Kampfes der einzelnen Genossinnen unter der Folter, im Knast und im Exil. Ein großartiges Modell auch, ging es doch dabei nicht um die Rettung der nackten Existenz, sondern um ein Überleben in Solidarität, eine Bewahrung ihrer Würde als Menschen. Nach dem Abgang der Generäle aus der Regierung 1985 kamen die politischen Gefangenen frei und Tausende von Flüchtlingen nach Uruguay zurück. Der MLN Tupamaros formierte sich neu, nicht mehr als politisch-militärische Kraft, sondern als politische Bewegung in vorläufiger Legalität. Und wieder wird die Problematik dieses Strategiewechsels unter uns nicht diskutiert, unter Berücksichtigung der besonderen Kräfteverhältnisse in Uruguay und der 12-jährigen grauenhaften militärischen Repression gegen ein ganzes Volk, sondern von den einen oberflächlich abgetan als gelungene Sozialdemokratisierung einer einst revolutionären Bewegung, von den anderen ebenso vorschnell vereinnahmt als Modell für das wieder sehr moderne, reuige Abschwören und den Verzicht auf allen Widerstand. Es wird allmählich Zeit, uns mit der 30-jährigen Kontinuität und den reichen Erfahrungen des MLN Tupamaros ernsthaft auseinanderzusetzen. Dies nicht zu tun, ist eine Unverschämtheit den Genossinnen und Genossen gegenüber, die in all diesen Jahren unter oft härtesten Bedingungen kämpften und es, wenn sie überlebten, immer noch tun, und ein Schaden für uns selbst. Das gilt auch für uns Frauen. Wir möchten hier versuchen aufzuzeigen, wie die Frauen in der revolutionären Bewegung integriert waren und welche Entwicklung einige der Tupamaras machten. Es ist allerdings nicht außer Betracht zu lassen, dass die Guerilla in Uruguay in den 60er und Anfang 70er Jahren kämpfte. Wir können ja nicht gerade behaupten, dass wir Europäerinnen die Frauenfrage zu dieser Zeit viel bewusster angingen oder umsetzten. Dieser Beitrag soll also nicht als Verriss der MLN Tupamaros verstanden werden, sondern als Dokument, als Hintergrund für die Fragen: Was hat sich heute verändert in der revolutionären Bewegung in Uruguay? Wie wird von Frau und Mann mit der Kritik der Tupamaros umgegangen? Ana María Araujo ist eine von vielen Tupamaras, die exilieren musste. Sie hat ein sehr kritisches Buch über die Stellung der Frau bei den Tupamaros im Jahre 1980 herausgegeben. Aus diesem zitieren wir im Folgenden: Der Kampf der Frauen ist ein umfassender, denn er stellt die Gesamtheit des menschlichen Wesens in Frage, seine sozialen Beziehungen, seine Erziehung, seine Gefühle, seine Sexualität, mit einer Kraft und einer Gewalt, die das gesamte System aus den Angeln zu heben fähig sind. Weder die Arbeiterklasse noch die Volksbewegungen sind als solche Träger unserer Befreiung als Frauen. Indessen können wir uns nicht befreien, ohne die kapitalistische Welt zu zerschlagen. Nun sollte sich die Zerschlagung der kapitalistischen Welt aber nicht darauf beschränken, ein Produktionssystem durch ein anderes zu ersetzen, sondern eine grundlegende ideologische Revolution einschließen. Mein Exil hat meine lateinamerikanische Realität bereichert. Die Frauenbewegungen haben beigetragen, mich als Frau zu entdecken, radikal und politisch. Und einfach war dies gerade nicht. Wenn ich als militante, marxistische Frau gebrochen hatte mit der Heiratsvorstellung, die in mir bestanden hatte, als gegebene zwingende Perspektive der monogamen Paarbeziehung, Wenn ich gebrochen hatte mit der Religion und der Kirche, so blieb ich doch weiterhin von Schuldgefühlen, Befürchtungen, jüdisch-christlichen Ängsten belastet. Wenn ich in meinem Alltagsleben als politische Militante das Privateigentum ablehnte, so klammerte ich mich doch weiterhin an die Dinge und Wesen, die ich mir zugehörig wähnte. Das Bild der Objektfrau hatte ich wohl zerschlagen, es aber dabei durch ein anderes ersetzt, das der militanten Guerillafrau. Die Teilnahme der Frauen am bewaffneten Kampf hat dem Märchen von ihrer Passivität, ihrer Gewaltlosigkeit ein Ende gesetzt. Aber in der politischen Organisation, der ich angehörte, fuhren wir Frauen fort, uns auf der Ebene der Theorie und der politischen Entscheide passiv zu verhalten. So wuchs in mir nach und nach eine neue Revolte heran, die indessen mit jener von damals verbunden war. In dieser neuen Frauenrevolte nahm meine lateinamerikanische Vorgeschichte eine neue Dimension an. Die Notwendigkeit, die Geschichte des MLN vom Standpunkt der Frauen aus neu zu erforschen, die darin kämpften und damit von meinem eigenen Frauenstandpunkt aus, schien mir nun einen Ausgang aus klerotischer und orthodoxer Betrachtungsweise zu versprechen. Ein Weg, um zu lernen, unserer eigenen Sprache zu lauschen. Sprache, die manchmal ängstlich gestottert wird, aber sich endlich doch artikuliert. Diese schon ausgestorbene Sprache, zu viele Jahre hat sie sich nicht ausdrücken können. Sprache des Grolls, unverschämte Aggression, die ihr Stillesein von einst herausschreit. Ganz neue, aufblühende Sprache, um vorwärts zu kommen, um zu lieben. Worte von Frauen, von mir, Frau, die mir geholfen haben, die politischen Irrtümer unserer revolutionären Linken in meinem Körper spüren zu können. Als Frau das politische Neuerleben, das Scheitern neu zu erleben, es anzunehmen, ausgehend von meinem eigenen fraulichen Raum. Dies ist mein Schritt, den ich zu finden habe. Die Wechselwirkungen zwischen Theorie und Praxis können nur in dem Maß verstanden werden, als wir fähig werden, ihnen im alltäglichen Leben nachzuspüren. Denn nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Und dieses Leben bekommt unmittelbar zutiefst revolutionäre Bedeutung, wenn es erfahren wird als Leben von Sklavinnen der Sklaven. Es ist kein Zufall, dass ich hier im Exil Frauen zu Wort kommen lasse. Die Bewusstwerdung meiner Unterdrückung hat mich gedrängt, ihnen zu lauschen. Dies umso mehr, als ich die Frauenbewegung und die Freude, politisch zusammen zu sein, entdeckt habe, als ich die Dringlichkeit des ideologischen Kampfes innerhalb der linken Organisationen in Uruguay und überall erkannt habe. Als ich gelernt habe, die tiefe Subversivität der Infragestellung der patriarchalischen Welt zu lieben. Und als ich darauf bestehe, die Details des alltäglichen Lebens ernst zu nehmen.
La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro primavera. Estudiante que faltaba clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra. Dijo su sombra, pero la veo compañera. Caminante que borra sus pasos, yo no la olvido, la que no dijo nada. Dijo mi patria, dijo mi patria, pero yo digo. Que sabe todas las esquinas, parques y plazas, la que la gente quiere, aunque. aunque no digan, aunque no digan. Pero yo grito, mujer entera, la muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro primavera, pero la veo compañera, pero yo digo mujer entera, pero yo grito guerrillera.
Das war ein Lied von Daniel Viglietti. Daniel Viglietti ist ein uruguayischer Liedermacher, der zur Zeit, als die Tupamaros bewaffnet und illegal gekämpft haben, für sie sehr wichtig war. Er hat in weiten Teilen musikalisch und auch poetisch die Inhalte von ihren Kämpfen ausgedrückt. Ich möchte das Lied auf Deutsch noch einmal vorlesen. Es heißt Muchacha oder das Mädchen und entwirft das Bild der Guerillera-Frau, stellt irgendwie dar, was die Guerillera-Frau ist. Das Mädchen mit dem hellen Blick, dem kurzen Haar, jene, die in den Zeitungen kam. Ich kenne ihren Namen nicht, kenne ihn nicht. Doch ich nenne sie Frühling. Schülerin, die häufig schwänzte, ich erinnere mich ihrer, von der im Radio die Rede war, von ihrem Schatten, aber ich sehe sie, Genossin. Rastlose, die ihre Schritte verwischt, ich vergesse sie nicht, sie, die nichts sagte, außer meine Heimat, doch ich sage Guerillera. Sie, die jeden Winkel kennt, Gärten und Plätze, die geliebt wird von den Leuten, obwohl sie es nicht sagen, nicht sagen, doch ich sage es, Frau, ganze Frau, doch ich nenne sie Frühling, doch ich sehe sie Genossin, doch ich sage ganze Frau, doch ich schreie Guerillera.
Durch seine Dynamik des Verschweigens hat sich der MLN als revolutionäre Organisation zur Situation der Frau nicht verhalten. Ich zitiere nach wie vor aus dem Buch von Anna Maria Araujo. Die spezifische Unterdrückung der Frau sowie ihre tägliche doppelte Ausbeutung sind für den MLN keine Themen gewesen, durch Unwissenheit vermutlich und ganz gewiss bestimmter Prioritäten wegen, die auf der Vordringlichkeit der Machtergreifung beruht haben mögen. Beides, Ignoranz wie Prioritätensetzung, kennzeichnen nicht allein den MLN, sondern die uruguayische Linke überhaupt und, wie mir scheint, beinahe die gesamte lateinamerikanische Linke jener Zeit. In Lateinamerika wie anderswo haben die politischen Organisationen die besondere Situation der Frauen kaum analysiert. Bestenfalls haben sie sich selber weisgemacht, die Teilnahme der Frauen am politischen Kampf schließe automatisch deren Befreiung mit ein. Die politisch bewusste, für die Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse kämpfende Frau ist somit, ihnen zufolge, notwendigerweise eine befreite Frau. Die Aufgaben und die politische Praxis der Frauen in einer revolutionären Gruppe sollten den besonderen Kampf um ihre Befreiung ersetzen, ergibt sich daraus. Weiter wird unterstellt, die Situation der anderen, nicht militanten Frauen sei nicht allzu sehr von Belang, würde sie doch mit dem gesellschaftlichen Umsturz ändern. Nun ja, das ist ja nun tatsächlich allzu simpel, um noch Analyse genannt zu werden. Es muss gesagt sein, besonders für Menschen, die den lateinamerikanischen Machismo aus eigenem Erleben kennen und dann begreifen, dass der spezifische Frauenkampf die eigentlichen Fundamente der patriarchalischen Gesellschaft und die bürgerlichen Wertmaßstäbe angreift. Welche Blindheit, um nicht mehr zu sagen, gegenüber der Bedeutung einer Umgestaltung des täglichen Lebens, einer Bresche im herrschenden ideologischen System. Welche Verkennung des gewaltigen subversiven Gewichts, das dem Kampf der Frauen zukommt, dessen Ziele doch niemals im Rahmen des Kapitalismus erreicht werden können, schon gar nicht im abhängigen Kapitalismus. Welche Unkenntnis der Tatsache, dass der Frauenkampf soziale Beziehungen neuer Art bedingt und uns Lateinamerikanerinnen Hilfe, das beinahe mythische Konzept des neuen Menschen mit Leben zu füllen, für das der Che gestorben ist. Aber diese Ignoranz ist gewiss vor allem der Abwesenheit einer Frauenbewegung zuzuschreiben. Und angesichts der theoretischen und ideologischen Schwäche des MLN, dem fast vollständigen Mangel an Vorstellung, wie denn die zu schaffende Gesellschaft zu sein hätte, wäre es zu viel verlangt gewesen, dass die Tupas die Bedeutung der Frauenbefreiung hätten erkennen müssen. Die Auseinandersetzung der lateinamerikanischen Linken mit der Frauenunterdrückung hat bestenfalls darin bestanden, den Kampf der Frauen in den allgemeinen politischen Kampf für die Ergreifung der Macht, ja, die Eroberung der bloßen Regierung einzubeziehen, um ihn zu verwässern. Und um diese immer repressivere, gewalttätigere Staatsmacht zu zerschlagen, haben die Revolutionärinnen selbstverständlich all ihre Kräfte zu vereinen. Die Dynamik dieses Kampfes bedingt die großen, echten, ernsthaften, kurz die sogenannten Hauptaufgaben bevorzugt zu bewältigen. Die Unterdrückung und Ausbeutung der Frauen, die täglich von ihnen erlittene Gewalt, kann da bloß zweitrangig sein. Die Tupamara-Frauen sind eine Minderheit innerhalb einer Minderheit gewesen. Weder haben sie je die Situation noch die Wertmaßstäbe der gewöhnlichen uruguayischen Frau widerspiegelt. In Wirklichkeit haben sie die Kampfkraft einer schmalen sozialen Schicht verkörpert, durchdrängt von einer starken revolutionären Mystik und zutiefst messianischen Werten. Sehr wenige Texte des MLN nehmen Bezug auf die Frauen. Sie kommen nur gerade in der Vorrede zum Buch Actas Tupamaras überhaupt zur Sprache. Aber in diesen beiden Texten ist die Rede von der Rolle der Frau in der Guerilla und im nationalen Befreiungskampf. Nie von der Frau, einfach für sich allein.
Pero más semilla dará fruto.
Wir werden jetzt einige Textstellen aus Anna Marias Buch zitieren, wie die Tupamaros die Frauen in ihrer Bewegung gesehen haben und was Anna dazu meint.
Die Frau kann bei der Entwicklung eines revolutionären Prozesses eine außerordentlich wichtige Rolle spielen. Die Frau ist fähig, die schwierigsten Aufgaben durchzuführen und an der Seite des Mannes zu kämpfen. In der schwierigen Realität des Kampfes ist die Frau eine Genosse, der die seinem Geschlecht eigenen Qualitäten einbringt.
Aber welche Qualitäten sind das? Was sind das für Aufgaben, die der Frau im revolutionären Prozess zugewiesen werden?
Eine der wichtigsten ist die Verbindungsarbeit zwischen den verschiedenen kämpfenden Kräften, besonders auf feindlichem Gebiet. Die Beförderung von Botschaften oder Geld, Objekten von kleinem Umfang und großer Bedeutung muss Frauen anvertraut werden, denen die Guerilla absolut vertraut. Dies besorgen den Transport mittels tausendalter Kniffe, abgesehen davon, dass die Frau, so brutal die Repression auch sein mag, im Allgemeinen einer weniger harten Behandlung unterworfen wird als der Mann und somit besser durchkommen kann.
Die Verbindungsarbeit zwischen den Kämpfern, das gibt zutiefst das Bild wieder, das man von der Frau hat. Sie wird wahrhaftig als Objekt betrachtet, als bewegliches Objekt im vorliegenden Fall, als Hilfsmittel der Kämpfer. Sie besorgt die kleinen Botengänge und versteht sich darauf, unbemerkt durch den Kampf zu kommen, unauffällig, versteckt, in der zweiten Linie. Eine Frau verdient kein Misstrauen, klar doch. Sie ist ja so harmlos. Eine Frau ist ja doch ein schwaches Wesen, unfähig, den Feind direkt anzugreifen. Und wenn sie bestenfalls auch in den Kampf eingreift, hat sie dabei, unbemerkt zu bleiben. Tausend Kniffe anzuwenden, zu mogeln. Um Botschaften und Dinge zu befördern, zuweilen sogar Waffen. Schließlich heißt es noch, die gefangen genommenen Frauen würden einer weniger harten Behandlung unterworfen als die Männer. Die alltägliche Realität in den lateinamerikanischen Gefängnissen beweist das Gegenteil. Beim Weiterlesen dieses Textes zeigt sich, wie der Frau in der Guerilla ihre ewige Aufgabe zugewiesen wird, den Mann zu ernähren. Wenn auch selbstverständlich mit dem kleinen Unterschied, dass sie diesmal nicht irgendeinen ernährt, der Mann ist ja ein Revolutionär. Wenn sie für ihn sorgt, wird auch aus ihr eine Revolutionärin.
Während dieser Periode kann die Frau Aufgaben erfüllen wie in Friedenszeiten. Unter den sehr harten Bedingungen des Guerillakriegs unterworfene Soldat freut sich sehr, auf ein köstliches, schmackhaftes Essen zählen zu können. Eine der schlimmsten Erfordernisse des Krieges ist es ja, einen klebrigen, kalten Eintopf essen zu müssen, der nach nichts schmeckt. Eine Frau als Köchin kann das Gewöhnliche merklich verbessern. Und es ist am einfachsten, sie in diesen Funktionen zu belassen.
Die Frau wird auch als ideale Erzieherin betrachtet.
Die Alphabetisierung, die Politisierung der Bauern in der Kampfzone und der revolutionären Soldaten selbst ist eine der wichtigsten Aufgaben der Frau.
Ernähren und alphabetisieren, da haben wir die revolutionären Aufgaben für die Frau. Dazu kommt indessen noch die Rolle einer Krankenschwester und Sozialarbeiterin.
Die Frau kann die Funktion der Sozialarbeiterin ausüben und versuchen, die wirtschaftlichen und sozialen Übel der Region so gut es geht abzumildern. Im Sanitätsbereich spielt die Frau eine wichtige Rolle als Krankenschwester, bisweilen auch als Ärztin, wobei sie unendlich viel sanfter ist als ihr rauer Waffengefährte. Diese Sanftheit wird überaus geschätzt in den Augenblicken, wo der Mann sich selbst überlassen bleibt, schutzlos, bar jeden Trostes, womöglich von starken Schmerzen gepeinigt und den tausend Gefahren ausgesetzt, die dem Partisanenkrieg eigen sind.
Da haben wir ja ein ganz schönes